Der Herr segne unser Reden und Hören. Amen. Ich darf euch mit hineinnehmen in das Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und er ging wiederum in die Synagoge, also Jesus. Und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihm: Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verhärtung ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten sogleich mit den Herodianern Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. In dieser knappen Schilderung, diesen wenigen 6 Versen, geht es eigentlich so um 3 Hauptakteure. Da ist einmal der Mensch, da ist Jesus und da sind die Pharisäer. Und in der Mitte geht es um Gottes Willen. Also sie ringen darum, irgendwie den Willen Gottes zu tun. Und ich möchte mit euch heute mal diese 3 Personen oder diese 3 Akteure vielmehr so durchgehen. Angefangen bei dem Menschen. Über den wird uns nur gesagt, er hat eine verdorrte Hand. Wir wissen nicht, woher die Hand verdorrt war, ob das eine Sünde war oder ob er so geboren wurde, ob es irgendwann im Leben kam oder schon von Anfang an da war. Aber die Hand ist verdorrt und irgendwie scheint es auch bekannt zu sein. Die Pharisäer wollen ihn ja benutzen, um Jesus zu Fall zu bringen. In der damaligen Zeit war eine verdorrte Hand nichts Gutes. Das war eher so ein Strafzeichen. Bei Jerobeam zum Beispiel, als der seine Hand gegen einen Propheten ausstreckt, verdorrt sie. Oder im Sacharja wird uns davon berichtet, dass es ein Strafzeichen ist. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass jemand mit so einer verdorrten Hand damals in der Gesellschaft eher nicht so toll angesehen war. Die Leute haben ihn angeschaut und gedacht, irgendwie hat er Schuld, der Kerl. Und ich glaube, das macht ganz schön viel mit der Gottesbeziehung dieses Menschen. Hat Gott was gegen mich? Straft er mich? Warum muss das jetzt so sein? Warum ich? Und ich glaube, da gibt es noch was anderes, was total wichtig ist. Wenn du so eine Hand hast, dann wirst du dich wahrscheinlich auch dafür schämen. Ich selber habe als junger Mann ganz tolle Akne gehabt, auf den Schulterblättern. Und mir war das so peinlich. Ich wollte nie ins Freibad gehen. Ich habe das gehasst. Also eigentlich schwimme ich ja gern, aber es war mir so peinlich, das T-Shirt auszuziehen. Oder beim Fußball, ja, da bist du nachher in der Kabine, dusch dich, musst dich umziehen. Oder beim Sportunterricht. Jedes Mal Momente des Todes, wo man sich so schämt. Bei diesem, da kann ich mir vorstellen, da war das ähnlich. Diese Hand hat er vielleicht so ein bisschen verborgen gehabt, wollte sie nicht unbedingt zeigen. Und doch war sie bekannt. Ein letztes, was vielleicht wichtig ist, er kann ja mit einer verdorrten Hand, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es so eine Art von Nervenkrankheit ist, dass einfach die Hand nicht mehr funktionsfähig ist, nicht wirklich für seinen Lebensunterhalt sorgen. Erwerbsvermindert, würde ich heute sagen. Also vielleicht gelingt es zu einem Teil, aber doch so richtig nicht ganz. Jetzt können wir uns die Frage stellen, gibt es in unserem Leben Dinge, die verdorrt sind? Irgendwas, wovon wir sagen, hey, das ist eigentlich nicht richtig. Das beschwert mich, dafür schäme ich mich. Und kann Jesus das vielleicht heilen? Jesus sagt jetzt etwas, das fand ich total krass. Gut, da habe ich wieder von der eigenen Position aus gedacht, so mit diesen Pickeln von damals, für die ich mich geschämt habe. Hätte Jesus zu mir gesagt, zieh dein T-Shirt aus, stell dich in die Mitte von den Leuten. Boah, ich wäre im Boden versunken. Aber auch bei diesem Mann denke ich mir, hey, der hat eine verdorrte Hand und jetzt muss er da unter all die Leute gehen und die sollen ihn jetzt angucken. Irgendwie wird er zum Objekt, zum Spielball. Die Pharisäer wollen ihn benutzen, dass Jesus fällt. Und Jesus, er hat scheinbar auch irgendwas mit diesem Mann vor. Er benutzt ihn als Lehrobjekt. Also auf den ersten Gedanken fand ich das nicht so toll. Aber ich kenne unseren Herrn doch so gut, dass es eigentlich nichts gibt, was er nicht toll macht. Da habe ich doch großes Vertrauen. Habe ich drüber nachgedacht. Mensch, stell dir mal vor, du wärst ein Lehrobjekt von Gott, von unserem Herrn. Er belehrt die Welt darüber. Wir dürfen heute über den Mann sprechen mit der verdorrten Hand, weil Jesus ihn damals so nach vorne gerufen hat. Und ich finde, das ist eine tolle Perspektive. Wie ist das denn mit unseren Problemen, wenn wir uns vorstellen, dass es Gottes Weg ist, sich so zu verherrlichen, dass er nach außen predigt, zu der ganzen Welt predigt, durch das, was wir auch erleben. Das ist gewaltig. Gott ist so groß. Aber ein zweiter Gedanke kam mir auch, dieser Gedanke der Transparenz. Ich habe einen amerikanischen Bruder und der hat mal gesagt, Transparency is the key to prosper. Auf Deutsch, Transparenz ist der Schlüssel, um zu wachsen. Wo er das her hat, ich weiß es nicht. Steht so nicht in meiner Bibel, aber es hat eine biblische Wahrheit. Das sich offen zeigen ist so wertvoll. Und vielleicht geht es dir da so wie mir, es gibt Sünden, da kommt man alleine nicht raus. Brauchst du deinen Bruder, deine Schwester da, musst du deinen Mund aufmachen. Und er steht für dich ein im Gebet und ist dein Rechenschaftspartner und das hilft dir. Und dann möchte ich dich fragen, hast du so jemanden? Jemand, vor dem du transparent sein kannst? Wie wertvoll ist das? Vielleicht ist auch der Hauskreis. Wie wertvoll. Aber lass uns noch ein bisschen weitergehen. Wir gehen jetzt mal zu den Pharisäern. Die Pharisäer, die machen nämlich etwas. Die lauern Jesus auf, ob er am Sabbat heilt. Und irgendwie klingt es so ein bisschen teuflisch. Ja, also sie wollen ihn anklagen. Und dieses Wort, ich liebe das Wort, was im Griechischen dieses Auflauern meint. Weil dieses Wort, das zieht sich so durch die ganze Bibel. Ihr wisst ja, das Alte Testament ist eigentlich auf Hebräisch. Und das Neue Testament auf Griechisch. Aber das Alte Testament wurde auch ins Griechische übersetzt. Und das war so die Überlieferung, die vor allem dann die Schreiber des Neuen Testaments hatten. Und das heißt, dass bestimmte Begriffe des Alten Testaments in griechischer Sprache auch im Neuen Testament wieder auftauchen können. Und so dieser Begriff des Auflauerns, das meint Tereo. Und wir finden es tatsächlich an der Stelle im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo es heißt, dass die Schlange auf die Verse dieses Messias achtet, dieser Verse auflauert. Und der Messias, der lauert ja quasi diesen Kopf der Schlange auf. Er wird ihn zertreten. Und beide Male ist es der gleiche Begriff. Dieser Begriff, also die lauern einander auf. Und dieser Begriff wird hier verwendet. So lauern die Pharisäer diesen Mann auf. Es wird auch da verwendet, wo der Daniel, den kennt ihr, das Buch Daniel, wo dem versucht wird, eine Falle zu stellen. Da lauern die Minister auf ihn auf. Sie lauern ihm auf. Und er betet dann. Man darf ja nur noch zu Darius beten. Also da wird es auch benutzt. Das ist also auf der einen Seite irgendwie teuflisch. Da ist irgendwas los. Da ist der Ankläger unterwegs. Und jetzt kommt aber die andere Seite. Meine offenkundige Sympathie mit den Pharisäern. Weil die Pharisäer eigentlich ganz klar ein tolles Anliegen haben. Im zweiten Buch Mose heißt es so wunderbar in 19,6, ihr sollt ein Königtum von Priestern sein. Ja? Ein heiliges Volk. Und das könnte man sagen, ist das Parteiprogramm von den Pharisäern. Die wollen das einfach nur, dass das Volk heilig ist. Wünschen wir uns das nicht auch, ja? Dass die Gemeinde heilig lebt? Wir wollen Heiligkeit in der Gemeinde. Also ich kann das total nachvollziehen. Nur in der damaligen Zeit haben sie diesen Wunsch halt mit priesterlichen Gesetzen, die eigentlich so auf Kult und Tempel angedacht waren, tatsächlich so aufs Volk übertragen. Und dadurch wurde es zu einer riesen Lasch. Hier gilt dann die mündliche Tora. Also es gibt ja die schriftliche, das aufgeschriebene Wort, die fünf Bücher Mose. Aber die mündliche Tora, das sind noch so Regeln, die so nebenher bestehen, die ihnen dazu eingefallen sind. Und das hat es insgesamt viel schwerer gemacht. Ihr wisst, sie lauern gerade darauf auf. Sie wollen, dass Jesus heilt und darin wollen sie ihn verurteilen. Weil den Sabbat soll man der Heilige. Man darf ihn nicht brechen. Das heißt auch, soll einer gesteinigt werden. Und das steht wirklich geschrieben, es soll einer gesteinigt werden, wenn er den Sabbat bricht. In der Tradition der Pharisäer gab es da richtig viele Anweisungen zum Sabbat. So hat man 39 Hauptarbeiten gehabt und dazu jeweils Unterkategorien. Also es war alle mögliche Zeugs verboten. Unter anderem auch das Heilen. Es sei denn, es besteht Lebensgefahr. All diese Regeln sind erst nach Jesu Zeit dann aufgeschrieben worden in der Mishnah. Aber sie bestanden zu der Zeit. Man nennt das Halacha. Das meint sowas wie Wandel. Also so quasi eine ethische Anwendung von dem Gottesgesetz. Aber es gibt da ein Beispiel, wann man Leben retten darf. Und da sind wir Männer ganz stark. Ich glaube, die haben es damals voll verstanden. Nämlich bei Halsweh. Da muss es um eine echte Männergrippe gegangen sein. Ja? Dass man da quasi das Leben retten. Was auch immer damals damit gemeint war. Jetzt kommen wir mal zu Jesus. Jesus, er kommt mit einer Frage, die uns ein bisschen verwundert. Heute würde man sagen, reichlich unpräzise, was er da so sagt. Er spricht davon, darf man jetzt Gutes tun oder Böses? Darf man Leben retten oder töten? Total schwarz-weiß. Also, hier geht es doch um eine verdorrte Hand. Der Mann hat vorher gelebt und er wird auch am nächsten Tag leben. Es geht doch jetzt gerade nicht darum, Leben zu retten. Es geht doch nicht darum, dass er jetzt getötet wird, wenn der Jesus jetzt nichts macht. Und doch können wir auch an der Stelle wieder unserem Herrn einfach so viel mehr zutrauen. Er spricht aus einer geistlichen Tiefe heraus. Weil, naja, zum einen, klar, wenn er die Hand heilt, dann könnte der Mann vielleicht selber für sein Leben sorgen. Das ist gut. Aber stellt es euch vor, Jesus ist der Messias. Später wird er am Kreuz sterben, er wird auferstehen. Der Mensch hat Kontakt mit Jesus und erlebt ein Wunder. Das ist doch glaubensstiftend. Der kann doch ewiges Heil erlangen. Der kann errettet werden durch das, was da geschieht, was dann später noch kommen wird. Also ich glaube, das ist wirklich Leben retten. Und auf der anderen Seite kann man sagen, wenn ihm das untersagt wird, dass Jesus jetzt kein Heil oder kein Wunder an ihm tut, dann wird er vielleicht keine Rettung erfahren. Das könnte töten sein. Aber ich glaube, auch da spricht Jesus noch tiefer. Weil ganz am Ende von unserem Text hören wir, dass die Pharisäer zu den Herodianern gehen wollen, um einen Todesplan zu verabschieden. Also sie haben einen Todesbeschluss am Sabbat. Das heißt, an diesem Sabbat überlegen sie sich, tun eine Arbeit, wie man Jesus töten kann. Und so stehen die zwei Sachen gegenüber. Im Übrigen, wenn die Folien von der Schrift her zu klein sind, das ist kein Problem, hört mir einfach zu, ich sage es ja in etwa. Und es ist auch kein Problem, später werde ich euch auf etwas verweisen. Es gibt da eine Webseite, die ich gemacht habe mit diesen Folien. Da könnt ihr, wenn ihr technisch so affin seid, drauf zugreifen. Es wird auch noch Fragezettel geben für die, die technisch nicht so affin sind. Die können sie dann mitnehmen. Klammer zu. Genau, das ist diese geistliche Realität des Töters. Und eine Sache hat mich da total begeistert. Diese Liebe von Jesus. Gott, er erwagt uns. Er riskiert alles, seine eigene Sicherheit. Jesus macht es wegen einem entstellten Geschöpf. Wegen einem Mann mit einer verdorrten Hand begibt er sich so in Lebensgefahr, weil eben nach den Regeln der Pharisäer jetzt Er hätte eigentlich gesteinigt werden können. Aber er macht's. Und was für ein herrlicher Vorschatten ist das auf das Kreuz, was er später tut. Und wie persönlich ist es? Wie sehr geht dir Gottes Liebe, so ganz persönlich? Er macht's für dich. Und wenn du diese Liebe empfangen hast, dann finde ich, schwingt das so ein zweiter Aspekt. Jesus, er verzichtet auf seine Sicherheit um deinetwillen. Und jetzt du, vielleicht kannst du auch auf deine Sicherheit verzichten, um andere Menschen willen. Das heißt, dass wir dem von Jesus erzählen und zurücklassen, was uns da eigentlich hält. Und nachdem es keine Antwort gibt auf diese Frage von Jesus, weil großes Schweigen eingetreten ist, die Frage ist ja viel zu blöd, viel zu schwarz-weiß, wir wollen es gar nicht beantworten, wir wollen sehen, was der jetzt macht, denken sich die Pharisäer. Weil es keine Antwort gibt, schaut Jesus in die Menge. Und diese zwei Gefühlsregungen in ihm, die sind so wunderbar. Da ist ein Zorn und da ist tiefe Betrübung. Da ist ein Zorn darüber, dass hier etwas so verkehrt wird. Dass Gottes Wille so verdreht wird. Und da ist eine tiefe Traurigkeit, eine Betrübung über die Pharisäer. Dass es da nicht weitergeht mit ihnen. Dass sie einfach nicht vorankommen. Sie sind geliebt vom Herrn. Und doch spricht er hier über die Verhärtung ihres Herzens. Manche Bibeln nennen hier dieses Wort Verstockung. Ich finde es ein bisschen schwer. Verhärtung ist besser, weil das entspricht dem Griechischen, die Verhärtung. Und ich sage das deswegen so bewusst, weil dahinter ein griechisches Wort steht, das mich einfach mich freuen lässt. Dieses Wort, was dahinter steht, das kommt vom allgemeinen Griechisch und meint Poros, etwas, das gebrochen ist. Ein Knochenbruch. Und wisst ihr, wenn ein Knochen bricht und der wächst wieder zusammen, dann ist er besonders dick. Dann gibt es eine Verhärtung. Und jetzt dürfen wir doch mal tollerweise fragen, ja sag mal, im Leben von dem Pharisäer, gibt es da einen Bruch? Ist da mal was passiert? Ist da mal was passiert? Und die Antwort ist klar, ja, da ist mal was passiert. Da ist viel passiert, aber vor allem das eine, was so eine dramatische Erfahrung für das jüdische Volk war, nämlich das babylonische Exil. Sie wurden so weit weg von zu Hause verschleppt. Also nicht alle, aber ganz viele. Gleichzeitig wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde zerstört. Und es ist eine Erfahrung, wo sie fragen, wie konnte Gott das zulassen? Da ist das Herz gebrochen. Und ich glaube manchmal, boah, das sind wir im Leben auch an so Punkten, wo wir denken, boah, das kann jetzt sein, das kann ja dein Ernst sein, Herr. Wie kannst du das zulassen? Das ist wie ein gebrochenes Herz an dieser Stelle. Ein gebrochenes Herz. Und wisst ihr, genau ab diesem Zeitpunkt passiert nämlich etwas im jüdischen Volk. Dass diese mündliche Tora, diese ganz vielen Sonderregeln, sowas von zunehmen. Das ist ein Reflex darauf, auf das, was damals passiert ist. Und auch da verstehe ich es wieder. Weil jetzt wollen sie es einfach besser machen. Einfach nur besser machen. Und sie fangen an, einen Zaun um das Gesetz Gottes herumzubauen. Wenn du also ein Gebot hast, dann findest du noch ein paar Sonderregeln außenrum, dass du auch ja nicht dieses Gebot übertrittst. Ist das auch manchmal bei uns so? Ja, die Furcht Gottes, die treibt uns. Und in positiver Weise eigentlich. Und doch können wir hier schrecklich dran vorbeigehen. Darum auch die Frage an dich, Ursula, die kommt noch, die Frage. Gibt es da etwas, wo auch dein Herz drauf reagiert? Hier geht es gar nicht mehr um eine verdorrte Hand, sondern es geht um ein verdorrtes Herz. Dieses Herz, das ist irgendwie kaputt. Und Ich weiß nicht, ob ihr Hesekiel 37 kennt, da ist die Vision vom Totenfeld und da wird gefragt, also Hesekiel wird gefragt, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Also lauter Knochen. Und er wird das gefragt und es sieht so tot aus. Aber hier können wir im gleichen Maß fragen, kann dieses Herz wieder lebendig werden? Kann da wieder was passieren? Und an uns stellt sich die Frage, gibt es bei uns solche Momente, wo wir von Gott oder dem Nächsten enttäuscht worden sind, dass da etwas zerbrochen ist? Und ist die Reaktion darauf, dass es eine besondere Härte da gibt? Ich war ja Pfarrer in der Landeskirche und immer wieder durfte ich Menschen erleben, die hart geworden sind in ihrem Herzen, aufgrund von Situationen, die sie erlebt haben. Härte schützt. Und trotzdem dürfen wir fragen, ob es Jesus heilen darf, weil Härte auch am eigentlichen Ziel vorbeiführt. Und Jesus sagt jetzt zu diesem Menschen, streck deine Hand aus. Und es passiert, diese Hand, sie wird wiederhergestellt. Sie wird gesund. Sie wird wieder, wie sie sein soll. Und ich finde es so großartig, der Sabbat, der wird ja nicht nur deswegen so begründet, dass Gott geruht hat und deswegen darfst du keine Arbeit tun, sondern er wird auch so begründet, dass Gott etwas getan hat. Nämlich dies, er hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt mit ausgestrecktem Arm. Das ist auch eine Begründung für den Sabbat. Daran zu gedenken, ihn deswegen zu feiern. Und der Herr Jesus, er tut jetzt etwas. Er handelt heilend. Er stellt wieder her. Es gibt von Origenes, das ist so ein Kirchenvater, eine ganze Wiederherstellungslehre. Also dieses Wort ist auf Griechisch zutreffend, Apokatastasis, Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung, die wir hier sehen, das ist eine medizinische. Aber es gibt auch eine politische Wiederherstellung. Und das wird uns berichtet, dass es mit Israel vorangeht. Vielleicht ist es das, was wir als nationale Auferstehung 1948 erlebt haben. Und dann gibt es aber auch noch etwas, was eine kosmologische Wiederherstellung ist. Wobei ich das sagen würde, vielleicht passt es nicht zu dem Begriff. Weil eigentlich heißt es, der Himmel wird neu. Ja, die Erde wird neu. Da wird es ganz neu. Es wird nicht nur wiederhergestellt. Aber dann gibt es auch noch eine messianische Wiederherstellung. Und die betrifft das Herz. Wir haben gefragt, kann dieses Herz wieder lebendig werden? Der Prophet Hesekiel gibt unter anderem, heute Morgen habe ich da ein richtiges Studium dazu gemacht und da gibt es ganz viele Stimmen dazu, wie Gott das Herz neu macht. Er macht etwas, aber er tut es nicht so, dass er uns 5 Regeln gibt und die sollen wir ausführen, sondern er tut es durch seinen Heiligen Geist. Ich finde, das ist ein Punkt, wo wir Christen drüber jubeln können. Wir können einmal jubeln, dass uns Jesus erlöst hat, dass er uns frei gemacht hat von unserer Schuld. Aber dann gibt es einen zweiten Punkt. Wie sollen wir jetzt leben? Und dieses Leben ist genauso ein erlöstes Dasein, in dem es durch Gottes Geist geschieht, dass er uns zu Menschen macht, die in den Satzungen wandeln. Er macht es. Ihr Lieben, das müssen wir glauben. Wir müssen das glauben. Wir müssen das glauben. Das ist so wichtig. Weil dieser zweite Punkt, wo es um unsere Heiligung geht, der nervt uns beständig, wenn wir das nicht glauben. Aber wenn wir es glauben und wenn wir Gemeinschaft mit Gott suchen, beständig, immer dahin rennen, weil er ja die Lösung ist, dann passiert es auch. Er hilft uns. Ich schließe. Erstens, es gibt so Dinge, die können wirklich unsere Gottesbeziehung stören. Verdorrte Herzen, verdorrte Dinge. Zweitens, Transparenz ist etwas, das ganz arg hilft. Miteinander ehrlich sein, authentisch sein, durchsichtig sein. Jesus kann uns als Lehrobjekt benutzen, so unschön das auch klingt. Aber so würdevoll ist es Gott. Er kann durch uns zu anderen predigen, auch durch unsere Umstände. Er rettet ganz persönlich. und Verhärtungen können in unserem Leben durch Enttäuschung kommen. Mit Gott, mit anderen Menschen. Aber gleichzeitig ist der Herr auch die Antwort. Jesus ist der universale Wiederhersteller. Wie gesagt, habe ich die Fragen, die sich so innerhalb dieser Predigt gestellt haben, hinten ausgelegt. Es gibt 30 Exemplare, das heißt, die haben den Vorzug, die jetzt nicht irgendwie ein Smartphone besitzen. Alle anderen können so einen QR-Code da hinten abfotografieren. Das Datum ist falsch, das ist noch vom letzten Gottesdienst, weil den hielt ich auch in Hoffenheim, aber das brauche ich nicht zu stören. Dort findet ihr dann diese Folien und die Fragen. Amen.